Ladies and Gentlemen and everyone in between. Ihr werdet gleich merken, dass wir von Folge 101 am 3.3. sprechen, aber wir haben diese Folge eine Woche später stattfinden lassen aufgrund der letzten Folge, weil wir uns mit dem gesellschaftlich aktuellen Thema der Ukraine-Krise beschäftigt haben und Chris Lemke von Hilfe für die Ukraine eingeladen haben. Deshalb tut es uns wahnsinnig leid. Und wenn ihr vielleicht ein wenig irritiert seid, warum wir eine ganz andere Stimmung haben als vielleicht noch vor einer Woche, diese Folge ist nicht mehr ganz so aktuell. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir Torben von Rantanplan dabei haben und wünschen euch viel Spaß.
Astra, Colada Astra, Astra, Colada Astra, Colada Astra, Astra, Colada Astra, Colada Astra, Astra, Colada Astra, Colada Astra, Astra.
Aber ab dem 4. dürfen Clubs und Diskotheken wieder aufmachen. Ohne Abstand, ohne, also Stand jetzt. Ohne Abstand, also ja, ohne Abstand, ohne Maske und ohne Kapazitätsbegrenzung. Bis jetzt.
Aber auf 2G plus.
Ja, das kennen wir ja. Das ist jetzt ja nichts Neues. Das
Ladies
ja.
and Gentlemen, wie Sie gerade hören, sind wir im Podcast-Feeling. Wir sind's, Daniel Hüttmann, Hauke Horreis in der Astra-Stube, Astra Colada. Wir haben den 3. März. Es ist Folge 101 und wie ihr gerade gehört habt, morgen wird die Luzi fliegen.
Morgen wird die Luzi fliegen. Ja, morgen dürft ihr alle wieder in eure Lieblingsclubs und Lieblingsdiskotheken gehen und feiern, bis der Arzt kommt. Wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommen sollte, innerhalb von einem Tag. Das glaube ich aber nicht.
Was sollte denn dazwischen kommen?
Weiß ich nicht, dass der Changer sich denkt, ach nee, ich mache morgen früh nochmal eine PK und sag so, fickt euch alle, wir machen doch alles nicht auf.
Oder 90% der Clubs dann sagen so, ja sorry, wir würden gerne aufmachen, aber wir haben ein entscheidendes Problem. Wir haben keine Leute, die am Tresen stehen, um euch das Bier zu verkaufen.
Genau, das ist ja ein Riesenproblem.
Ja, das ist ein großartiges Problem, denn ja. Wenn man jetzt als Student unbedingt einen Job sucht, ihr könnt wahrscheinlich an jedem Club, in jeder Bar fragen und sagen, so Leute, ich brauche mal schnell irgendwie einen Job und jeder Club würde sagen, ja, kommt vorbei, ja. Uns fehlen halt mindestens 10 Leute, ja. Weil alle anderen, die wir irgendwie früher beschäftigt haben, jetzt Sachen machen, die jetzt, ja.
Einen geregelten Job halt.
Ja.
So, und die meisten Clubs wissen ja auch gar nicht, was sie machen sollen. So, also wir fangen erst am 22. März mit Konzerten zum Beispiel an, weil wir vorher schon alles verlegt haben. Partys fangen schon ab dem 4. März an, aber Konzerte erst ab dem 22., weil wir vorher schon alles verlegt haben, in April, in Mai. Und das gilt nicht nur uns so, das ist auch übel und gefährlich so, das ist in Molotow so. Ich glaube, das Molotow ist auch noch gar nicht spielbereit. Wir sind noch gar nicht spielbereit, davon ganz abgesehen. So, wir müssen ja noch einiges machen. Das ist ja wieder sehr schön kurzfristig gedacht.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass man so erwartet, so, die Party kann jetzt wieder laufen und alle sind dabei und sagen so, wuh, lass uns wieder feiern. Ich habe noch gar nicht dieses Gefühl. Mir kommt es halt, für mich kommt es halt so vor, man ist in so einem 2 Jahre Burnout gewesen und jemand sagt so, jetzt musst du aber wieder richtig reißen, jetzt geht's aber richtig los, jetzt kommt die Party wieder, jetzt muss alles stattfinden und man selber findet sich aber noch in so einer, ja, jetzt so richtig Bock habe ich aber eigentlich auch nicht.
Doch, total.
Du ja schon,
total.
Ne?
Total. Ich habe total Bock, diesen Laden aufzumachen. Ich habe total Bock, dass die Leute reinkommen und hier Konzerte stattfinden. Auf jeden Fall, definitiv. Ja. Also Bock auf Saufen habe ich nicht, aber Bock auf Konzerte habe ich. Eindeutig, auf jeden Fall. Egal, worum es geht.
Apropos Bock auf Konzerte. Wir sitzen hier nicht alleine. Es ist nicht die Astra-Stube, heute ist es ein bisschen auch die Kinderstube. Wir sind heute hier zu fünft im Laden. Also falls hier irgendetwas passiert, was ihr nicht so richtig deuten könnt, wir haben... Ja, was haben wir denn hier? Wir haben einen jungen Mann, 6 Jahre, Tito, plus seine unfassbar tolle Schwester.
Mit dem coolsten Namen
der Welt. Mit dem coolsten Namen der Welt, das ja. Muss man auch mal sagen.
Muss man einfach mal sagen.
Elektra. Elektra, wie alt bist du? 11.
Bitte.
Bitte. So, und die haben ihren Vater mitgebracht.
Eigentlich haben wir die beiden eingeladen und die haben einfach ihren Vater mitgebracht. Das war das Problem.
Papa macht das schon auf jeden Fall. Denn heute ist hier Torben von Rantanplan als Gast.
Ja, hallo.
Hallo,
meine Kinder haben mich hierher geschoben.
Wie schnell die Zeit vergeht. Ey, Torben, das letzte Mal, ich habe dich in Erinnerung mit einem langen Pferdeschwanz. Kann das ist her, ja. Das ist ewig her. 20 Jahre auf der Bühne der Garage Buxtehude.
Ja.
Und ich weiß nicht, wo ist die Zeit hingeflogen. Ich gehöre zu einem derjenigen, der gesagt hat, so, ja, Rontaplan, den fand ich ja früher besser, als der Markus noch mitgesungen hat und so.
Bei einem Album.
Bei einem Album und jetzt.
Bei zwei Songs.
danke, dass du das nochmal sagst, bei zwei Songs. Genau.
Und jetzt, Markus hat schon auch viel Backing-Vocals übernommen.
Ja,
und
ne,
beim klar. zweiten Album dann auch ja. noch ein Lied mehr gesungen. Aber ja, das Gerücht, dass ich der neue Sänger bin, das hält sich beständig. Das ist lustig.
Ey, wie lange rödelt ihr schon mit Rantanplan rum?
Jetzt 27 Jahre.
Alter Schwede.
Ja.
Und ich finde es so krass, es gibt so Bands, und da gehört die auch mit dazu, die sind so unfassbar beständig, aber die verbinde ich immer mit etwas mit meiner Jugend. Da gehört Sonderschule mit dazu, wo ich auch gedacht hatte, wie lange gibt es die denn eigentlich schon? Sonderschule, okay, krass. Und Montreal auch, wo man dann auch das Gefühl hat, die sind schon seit 50 Jahren auf der Bühne und sehen halt immer noch aus wie 20-Jährige. So, und dann gehört Rantanplan auch mit dazu. Ey, ist der Wahnsinn. Und jetzt bist du halt hier mit deinen zwei Kids und ich freue mich halt.
Irgendwie. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ihr macht ja auch einen ganz ansprechenden Podcast. Da bin ich natürlich gern zu Gast. Die Zeit, wo ich einen Pferdeschwanz getragen habe, war nicht meine ruhmreichste Zeit von den Haaren her. Ja, aber das gab's. Ich habe eigentlich alle Frisuren schon gehabt. Das war mir früher auch total wichtig, die immer mal zu verändern. Ich hatte ja die ersten Jahre Dreadlocks und dann habe ich sie mir selbst abgeschnitten, als ich eines Morgens mal aufgewacht bin und so ein Dreadlock blieb neben mir liegen. Da dachte ich, okay, die Zeit ist gekommen, die müssen alle runter. Dann hatte ich so einen Spike, eine Spike-Frisur.
Oh, geil!
Dann hatte ich einen Iro, dann hatte ich lange Haare, eine Mettlermatte, die dann zum Pferdeschwanz mutierte. Und dann hatte ich wieder Dreadlocks und dann mal eine Glatze und alles mittendrin. Und so langsam nähere ich mich der Glatze dann wieder
an. Aber das ist auch noch ein bisschen hin, würde ich sagen.
Ja, hoffentlich. Also ich hänge an meinen Haaren ein bisschen auch.
Wie ist das für dich? Ich habe ja gerade von dieser leichten Corona-Depression, diesem leichten Corona-Burnout gesprochen und meinem Feeling so, also ich sehe mich halt noch gerade nicht so auf der Bühne rumspringen und sagen so, yeah, jetzt ist alles vorbei, Freedom Day, woo! Wie sieht es denn bei euch dieses Jahr aus?
Ich sehe mich da absolut, also mir brennt es unter den Fingern. Ich möchte gerne viele Konzerte geben. Wir haben die 25 Jahre Jubiläumstour, ist fünfmal verschoben worden in der Corona-Zeit.
Ach, fuck.
Immer hat man ja so die Hoffnung gehabt, ja, im Vierteljahr oder im halben Jahr ist alles wieder normal oder so. Und das hat sich ja nie bewahrheitet und das ist eine schlimme Zeit also gewesen. Hoffentlich gehört sie dann bald der Vergangenheit an. Also
ich wollte gerade sagen, vor allem für eine Band wie euch, die es halt schon jetzt seit 27 Jahren gibt. Ihr seid da ständig auf Tour gewesen und habt ja Konzerte gespielt. Ja. Und ich glaube, für eine Band wie euch, die es halt schon so lange gibt, ist halt so ein Stillstand, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Es ist für alle Bands schlimm, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so junge Bands, die es irgendwie so, weiß ich, so 3-4 Jahre gibt oder so, die denken sich auch so, ja, es ist blöd, das können wir irgendwie nicht auf Tour gehen, dann verschieben wir. Aber ich glaube, für Bands, die schon lange dabei sind, ist es, glaube ich, viel härter als für junge Bands.
Hat uns quasi voll aus dem Trott gerissen, das ewige Spielen. Viele Bands konnten ja das vielleicht nutzen für neues Material, sich dann so einbunkern irgendwo und neue Sachen machen. Ich war erstmal das erste Jahr, hatte ich gar keinen Bock. Auch was Neues zu schreiben nicht. Das habe ich durchaus versucht, aber dachte, alles ist alles ein Scheiß. Also das waren keine schönen Lieder. Depressive Songs, die haben wir alle im Mülleimer geworfen jetzt. Und fangen nochmal neu an und produzieren jetzt auch ein neues Album, was wir letztes Jahr schon angefangen haben, aber wir haben das alles nochmal gestrichen, weil das zu depressiv war einfach, weil das die Phase einfach kacke war. Wir wollen was Hoffnungsvolles machen irgendwie. Das ging irgendwie in der Zeit nicht so wirklich.
Gerade sage ich, so ein komplett depressives Album von Rantanplan mit Bläsern im Hintergrund finde ich halt auch ein bisschen schwierig.
Oder auf einmal hast du eine Ketka-Platte.
Ja, oder ein Neuroses-Cover-Album mit Bläsern.
Aber gab es denn den Punkt, ich meine, wir blicken jetzt so auf 2 Jahre zurück, die halt wie im Flug vergangen sind. Gab es denn so einen Punkt, wo du halt auch irgendwie die Flinte ins Korn geschmissen hättest oder gesagt hast, nee, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr darauf zu warten? Oder hast du so viel Power und so viel positive Energie gehabt, dass du gesagt hast, nee, scheiß drauf, komm, wir machen weiter, wir ziehen
das
durch? Nee,
also mich hat das schon auch voll erwischt. Ich war, ich habe da auch psychisch drunter sehr gelitten, unter diesem kaum jemand treffen und keine Veranstaltungen. Ich habe das, vor Corona war das immer so, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich so eine Privacy-Bubble, so ein Quadratmeter um mich herum, da soll eigentlich gar keiner so richtig rein. So, den Abstand möchte ich gerne haben und das geht ja bei zum Beispiel im Millantor-Stadion gar nicht oder so. Und dann kam Corona und dann habe ich das vermisst, das Gedränge. Und jetzt bin ich eher der Enge, aufgeschlossene als vorher. Das hat sich bei mir persönlich so ein bisschen gewandelt in der Zeit. Bei Corona, als das losging, da haben ja dann die Leute so den Bürgersteig gewechselt, wenn dann jemand entgegenkam. Und dieses Ausweichen und so.
Ja.
Und das ist bei mir irgendwie in die andere Richtung gegangen. Ich möchte mehr Kontakt, sozusagen, seitdem.
Ich bin gerade so hin und her gerissen, weil hier einfach so zwei Kids halt einfach das tun, was Kids halt immer gerne tun. Tito rennt hier rum und versteckt sich vor irgendjemanden. Du hast
Piraten-Outfit.
Er hat ein Piratenkostüm an.
Fasching steht vor der Tür.
Elektra rennt hier die ganze Zeit rum und denkt so, was reden die Erwachsenen da? Ich will wieder zurück zu meinem Pistazieneis. Ich finde es total cool, dass du deine Kids mitnimmst. Würdest du deine Kids als Rock'n'Roll-Kids bezeichnen?
Ja, schon. Also Elektra hat auch als Baby schon Konzerte miterlebt. Und dann im Backstage geschlafen und solche Sachen, also.
Ach so, mit auf Arantanplan-Konzerte?
Ja, das ging manchmal gar nicht anders, weil die Mutter der Kinder musste dann auch mit, wegen Merchandise-Verkauf oder sowas.
Familienunternehmen Arantanplan.
Ja, nö, also ich finde das auch völlig in Ordnung und ich finde das auch eine schöne Perspektive. Ich nehme die ja nicht immer mit, so, ne, also dann wäre es vielleicht was anderes, aber wenn sie ab und zu die Möglichkeit haben, in dieses Rock'n'Roll-Business reinzuschnuppern, dann finde ich das eigentlich aus erzieherischer Sicht auch gut, dass sie das halt irgendwie mitnehmen, so den Blick hinter die Kulissen und so. Das sind Sachen, davon hätte ich geträumt als Kind, ne? Dass man das mit mir macht. Wahrscheinlich ist es genau so, dass die das eher annervt, meine Kinder, weil das ist ja immer so, wie man es nicht hat. Also man möchte ja immer das andere eigentlich. Aber ja. Also Elektra hat auch schon gefragt, wann kann ich wieder mit auf ein Konzert?
Oh.
Ja, vor allem die Kids sehen dann ja halt auch, dass so ein Konzert halt nicht nur, wie es nach außen für einige Leute natürlich immer scheint, einfach nur, die stellen sich auf die Bühne, saufen vorher, saufen nachher und das war's dann halt. Ne? Dass es halt auch ein bisschen mehr ist als das. Also das heißt, Bus ausladen und aufbauen und Soundcheck machen und vielleicht auch gar nicht mal so viel trinken, weil man halt einen geilen Auftritt hinlegen möchte, so ganz einfach und nicht total besoffen auf der Bühne stehen möchte. So, also ich finde das super, finde das mega gut.
Backstage-Catering.
So, genau, schön abcatern, direkt beibringen, alles mitnehmen, was nicht niedonagelfest ist.
Was macht das denn mit dir als Vater, wenn du auf der Bühne stehst und weißt, da vorne stehen jetzt meine Kids und wenn ich jetzt runterkomme, stehen da immer noch meine Kids? Was ist der Unterschied daran? Was hat sich dagegen geändert? Zu dem Mann, der alleine Lonely Wolf-mäßig im Bandbus sitzt.
In dem Moment ist natürlich das mit dem Feiern kleiner. Also das wird dann nicht so zelebriert. Aber ich finde das schon schön, also dass die dann mal zugucken. Das ist mir wichtig und das finde ich auch gut. Und als meine große Tochter, die ist ja jetzt schon über 20, als die das erste Mal zugeguckt hat, da war ich auch ziemlich aufgeregt deswegen. Also da standen auf dem Rathausmarkt mehrere Tausend, die mich gar nicht tangiert haben, aber meine Tochter, die neben der Bühne auf dem Flightcase saß.
Ja.
Das war eine, da war ich sehr aufgeregt.
Ey, Elektra, wie ist denn das so für dich denn, deinen Papa auf der Bühne zu sehen?
Das ist schon cool.
Aber magst du die Richtige Musik von Arantanplan?
Ja,
das unbekannte Pferd kriegt jeden, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, das unbekannte Pferd kriegt jeden, ja, das ist vollkommen richtig. Das ist
absolut. Steht auch noch der Tag aus, wo du das mal live singst auf der Bühne.
Hast du es doch gar nicht live gesungen?
Den Wunsch hat sie geäußert vor Jahren schon, aber ja, seitdem recht. Kommt sie nicht so recht aus dem Knick.
Dazu muss man vielleicht sagen, weißt du das mit dem unbekannten Pferd? Das ist immer jemand aus dem Publikum eigentlich. Ist es immer noch so, oder? Das
haben wir eine Zeit lang so gemacht.
Ja, also so kenne ich das zum Beispiel nur.
Gerade ist es so, dass unser Basser mit einer Pferdemaske unseren Trompeter trägt. Und der Trompeter singt das Lied.
Auch gut.
Und der Trompeter spielt aber auch den Bass, den wiederum aber das Pferd, also unser Basser mit der Pferdemaske umhat.
Ich fand das früher mal ganz cool, wenn Leute aus dem Publikum dann auf der Bühne den Song gesungen haben. So, weil ab und zu das mega gut funktioniert, weil die Leute halt den Text auch einfach konnten. Aber ich habe auch schon Sachen gesehen, wo es halt überhaupt nicht funktioniert hat. Ja. Wo man gesagt hat, ich gehe mal einfach auf die Bühne mit meinem 2,5 Atü auf den Kessel und versucht halt mal zu singen.
Ich fand das immer auch bei den Beatsticks ganz geil, dass sie halt immer zu Kings of Metal jemanden aus dem Publikum geholt haben, der Schlagzeug gespielt hat. Das, das war halt eine Zeit, wo sie noch Kings of Metal gespielt haben. Okay. Und da haben sie auf dem Hurricane, keine Ahnung, um 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr gespielt. So. Aber da haben sie halt auch Leute aus dem Publikum rausgeholt. Ist hier irgendjemand Schlagzeuger? Und dann durfte der auf die Bühne gehen und durfte Kings of Metal, die Coverversion von Manowar, spielen. Mhm. Fand ich auch immer super. Ich finde sowieso, mit dem Publikum arbeiten ist eigentlich ganz geil. Ich mag das total gerne, also offen zu sein. Und Shows halt auch nicht so durchgetaktet zu haben, dass alles immer zu hundertprozentig stimmt, sondern einfach auch, dass auch Fehler passieren können und dass man auch Fehler öffentlich zeigen kann.
Ja, jeder sieht ja auch gerne jemanden auf der Bühne, der sich gerade ein bisschen blamiert.
Das ja. Ist ja, ja. Auch,
okay, das erfüllt ja auch dann unsere Sensationsgier so in dem Moment. Das ist, ich finde das auch gut. Also
ich muss sagen, ich habe nichts gegen total getaktete Shows, wenn es passt. Aber zum Beispiel, ich glaube, das Schlimmste, was ich gesehen habe bis jetzt, war Casper in der Sporthalle mit seinem vorletzten Album, war das, glaube ich.
Mit Lang lebe der Tod.
Was, Lang lebe der Tod?
Wir waren gemeinsam da. Du warst auf der gegenüberliegenden Seite von mir.
Genau. Und da fand ich das total schlimm, weil das alles so durchgetaktet war und jede Ansage war auch so minutiös auch geplant. Und das passte einfach gar nicht. Das passte null, weil überhaupt keine großartige Kommunikation mit dem Publikum. Klar, Sporthalle Kommunikation ist schwierig, aber man kann ja trotzdem versuchen, mit dem Publikum irgendwie zu interagieren. Das hat er überhaupt nicht geschafft. Kein Stück. Und das fand ich richtig kacke.
Das müssen jetzt ja auch erstmal wieder alle lernen.
Ja, aber damals also, konnte er das ja.
Ja, da, das ist zum Beispiel meine große Angst, dass wenn ich auf der Bühne stehe, ich auch erstmal wieder lernen muss, wie das überhaupt ist, mit den Leuten zu agieren. Ich habe total großen Bammel davor, einfach auch vergessen zu haben, was überhaupt noch funktioniert und wie man das halt überhaupt noch, also ich meine, das sind 2 Jahre.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, jeder Künstler oder Künstlerin, die sich auf die Bühne stellt, wenn wieder darf, geht auf die Bühne und merkt nach 2 Sekunden, Schalter um, das ist mein Ding. Das ist meine Bühne, das ist mein Publikum und die haue ich jetzt weg und das wirst du auch haben.
Hast du eine?
Gibt's so ging es mir auch tatsächlich. Im letzten Jahr konnten wir ein paar Festivals spielen und im Jahr davor konnten wir 2 so eine Bierbank-Konzerte spielen. Die waren relativ schrecklich mit Maske und festen Sitzplatz und nicht aufstehen, um Bier zu bestellen und sowas. Das war schon sehr schlimm. So auch die Securities, wie die agiert haben, das war total schlimm. Das war nicht so geil vom Gefühl her. Aber dann, als wir Festivals spielen konnten, das ein oder andere, das war dann ganz schnell so wie früher. Ich hatte auch so Bedenken, so oh, sind wir jetzt eingerostet, was geht irgendwie, aber man ist sofort wieder da irgendwie.
Hast du denn eine Angst, die dich begleitet? Also eine Angst, die sich auf die Zukunftsrandhamplan-Shows beziehen? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst so, oh, irgendwie wurmt mich das denn doch von hinten?
Ich habe eine generelle Befürchtung, dass der ganze Ausfall der letzten 2 Jahre, dass das noch jahrelang Nachwehen haben wird. Also das Clubsterben. Es wollen ja so viele auf Tour kommen jetzt und es gibt so viele verkaufte Tickets von Veranstaltungen, die verschoben worden, die irgendwo in Schubladen liegen. Und dann wird es einen ganzen Berg neuer Veranstaltungen geben. Und ob da überhaupt das Publikum für da ist, das frage ich mich. Weil es wird diese Zeit wird Leute zurücklassen, die eine Furcht haben vor Menschenansammlung, die lieber geschlossene Räume meiden wollen. Ich glaube, Corona wird uns immer begleiten. Das wird nicht weg sein komplett irgendwann, sondern es wird immer ein Restrisiko da sein, dass sich das weiter überträgt. Das ist wie mit der Influenza, das ist nie weggegangen. Ich glaube, das wird genauso mit dem Coronavirus sein. Und ja, ich weiß nicht, ob genug Leute, ob das noch schöne Veranstaltungen sind, so wie vor 2 Jahren. Ausverkaufte Häuser und weil sich so ein Trümmerhaufen fortgeschoben hat von diesen abgesagten, verschobenen, gecancelten Veranstaltungen und ganz viele internationale Acts in den Startlöchern warten, endlich wieder touren zu können. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass das sich ganz schnell amerikanisiert, dass das heißt, ein Headliner spielt nur noch höchstens 60 Minuten und es gibt 3 Vorbands, a 20 Minuten, so wie es halt in Amerika schon lange ist. Dass das der Zeit Raum einer Veranstaltung. Ich habe immer die Ärztekonzerte geliebt, die 3 bis 4 Stunden gingen. Das fand ich toll. Und wenn man einen Act lange nicht gesehen hat, dann wünscht man sich auch ein langes Konzert. Und ich weiß nicht, ob das noch so möglich sein wird dann. Da habe ich ein bisschen Furcht vor, dass sich das alles ein bisschen verändert und tighter wird.
Aber auch für eine Rantanplan-Show?
Ja, ich glaube auch. Also wir werden natürlich immer versuchen, möglichst lange gute Konzerte zu spielen. So, aber ich weiß nicht, wie sich die Veranstaltungsbranche jetzt transformiert hat. Ob da habe ich ein bisschen Angst vor, dass das jetzt nicht mehr ganz so ist.
Ja, ich verstehe das schon, weil dieses Ganze, wie du schon sagst, so alle haben ihre Touren verschoben etc., die Clubs haben ja auch gar nicht die Kapazität, um diese ganzen Künstlerinnen überhaupt alle unter ein Dach zu kriegen. Und wenn es dann heißt so, ja im Übrigen, also wir hätten den Termin frei, den 20.06., keine Ahnung, haben da aber noch zwei andere Bands, die da auch für den Termin bestätigt sind, dann lass uns einfach drei Bands machen. Genau was du gerade sagst, so die Hauptband spielt 60 Minuten und die beiden anderen Bands spielen 30 Minuten. Ach ja, genau, und ja, den Deal, den müsst ihr euch dann unter euch dreien aufteilen, weißt du? Und ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren. Das glaube ich auch. Also nicht ständig und nicht immer, auf keinen Fall. Aber um überhaupt die Masse an Bands und an Konzerten überhaupt irgendwie zu kompensieren, wird das mit Sicherheit passieren.
Ich musste gerade, als wir gesprochen haben, irgendwie an die Donuts denken. Die haben mal einen Live-Podcast gemacht in Altona und da haben sie darüber gesprochen, wie das für die war, irgendwann so Mitte der 2000er, dass sie da im Knust standen vor nicht mal 200 Leuten und in so einer Krise gewesen sind, kurz bevor die angefangen haben, auf Deutsch zu singen und sich hingesetzt haben und gesagt haben, so, wir müssen jetzt mal drüber reden. Wir müssen irgendetwas verändern. Wir wollen irgendwie, wir lieben uns, wir sind halt Freunde, wir wollen weiter Mucke miteinander machen, aber wir müssen irgendetwas tun, damit wir weiter beständig Mucke machen können. Dann haben sie darüber erzählt und das fand ich so ehrlich und so cool und so ausschlaggebend für die jetzige Größe, die Donuts auch haben. Also so eine beständige Band, die auch schon echt viel Scheiße erlebt hat und wo man auch schon gedacht hat, irgendwann so, die haben halt auch ihren Zenit erreicht und man guckt jetzt auf ihre Beständigkeit und denkt sich so, ja, neben den Beatsticks wahrscheinlich auch einer der größten deutschen Bands, die wir halt so haben im Rockbereich. Und dann bin ich wieder halt, ne, bei solchen Bands wie Montreal und Sonderschule, wo ich auch Pesco mit zuzähle, die ja auch schon relativ lange auf Tour sind. So.
Ewig
auf Tour. Und dann fällt mir wieder meine Mutter ein, die sagt, ne, ja, ich bin ja mit deinem Vater auch so zusammen, wir trennen uns halt nicht, uns will ja keiner mehr. So, dass man so als Band so beständig weiter beieinander bleibt und sich so durch so diese Scheiße halt durchkämpft. Ich glaube auch, bei allem, oh, das wird schwierig irgendwann, kann ich mir vorstellen, dass es trotzdem halt die Bands geben wird, die sich halt durch diesen Kram halt durchkämpfen werden und noch gefestigter sein werden. Blöde Frage, aber habt ihr Männer und Frauen verloren innerhalb der Corona-Zeit, die gesagt haben so, ey, sorry, wir können nicht mehr, ihr seid ja ein ziemlich großes Team auf der Bühne, oder? Wie viele Leute seid ihr?
Wir sind zu fünft auf der Bühne, meistens, manchmal auch nur zu viert. Bei Rantanplan ist das ein bisschen speziell. Wir sind ja auch Weltpokalsieger-Besieger im Besetzungswechsel. Wir haben schon so an die 30 Leute durchgeschliffen in den 27 Jahren. Und in dem Sinne sind wir ganz traditionell eine Ska-Band. Da wechselt öfter mal die Besetzung. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit keinen verloren, sozusagen. Aber wir spielen tatsächlich mit unterschiedlichen Bläsern. Mal sind es ältere, mal sind es neuere. Dann haben wir zwei Bassisten zurzeit, die sich quasi abwechseln. Also wir sind so ein bisschen so wie Tonsteine Scherben, wo mal die Kinder dabei sind und mal nicht und mal der und mal die. Das ist so ein bisschen, aber auch das Gute, also dadurch sind wir halt immer spielfähig. Sonst wäre schon lange wahrscheinlich das so, dass wir gar nicht mehr so viele Konzerte geben können, wie wir eigentlich wollen. Weil viele halt im Leben, man wird ja älter, man bekommt Kinder und es verschieben sich dann die Prioritäten bei vielen Leuten. Es ist ein typisch deutsches Problem von Bands, dass es gibt viele, die sind Studenten und wollen eine Mucke machen und ja, überall hin und für alles Zeit. Und dann sind sie irgendwann ausstudiert, haben einen Job, bekommen vielleicht ein Kind und dann geht das alles nicht mehr so. Und ich habe mich dem immer verwehrt. So. Ich bin auch selbstständig und ich habe immer gesagt, ich will aber vor allen Dingen mit der Band was machen. Das ist mir wichtiger als Geld zu verdienen. Aber diese Einstellung hat natürlich nicht jeder. Deswegen sind wir da ein bisschen breiter aufgestellt zurzeit.
Wann hast denn du die Entscheidung getroffen? Also mit wie viele Jahre?
Als ich die Band gegründet habe.
Ach krass.
Ja.
Wie alt warst du da?
Da war ich 23. Ich habe eine Karriere gemacht, ich habe ein Möbelhaus, war ich quasi fast der Chef und sollte in Berlin die größte Filiale übernehmen. Mir ging es gesundheitlich so schlecht. Ich hatte ein- bis zweimal die Woche einen Notarzt zu Hause wegen Asthma. Ich habe 2 Schachteln Camel ohne am Tag geraucht und 2 riesen Bottiche Kaffee schwarz getrunken und was vom Bestellservice gegessen. Und das hat mein Körper gar nicht gut getan und auch meiner Seele nicht. Und dann dachte ich, ja, wenn ich dann demnächst schon irgendwann verrecken muss am Asthma, dann will ich wenigstens jetzt nochmal eine Band gründen, die, wo ich nochmal den Spaß habe, den ich immer haben wollte und die Mucke mache, die ich machen wollte. Und habe dann Rantanplan ins Leben gerufen.
Du hast Rantanplan ins Leben gerufen?
Ja. Zusammen mit Reimer, der Catcar-Bassist. Wir haben zusammen die Band gegründet. Und dann habe ich auch, ich bin einfach zu meinem Job gar nicht mehr hingegangen. Ich habe nicht mal gekündigt. Ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Das war eine sehr spannende Zeit. Aber es ging mir von da auch direkt besser, gesundheitlich. Und eigentlich bis heute geht es mir immer besser als damals. Weil ich war schon frühkindlicher Asthmatiker. Das hat sehr, sehr viel auch mit Psyche zu tun, glaube ich, Asthma. Und wenn man ein bestimmtes, selbstbestimmtes Leben lebt, dann rücken Krankheiten immer in den Hintergrund. Und dann, glaube ich, hat der Körper Selbstheilungskräfte. Oder zumindest die Psyche wirkt da sehr positiv auf einen ein. Und ja, vor 3 Jahren war es dann nochmal so, dass ich, da habe ich auch Fleisch gegessen und so, da ging es mir sehr schlecht wieder. Da hatte ich eine chronische Mandelentzündung oder Kieferentzündung, immer im Wechsel, 2 Jahre lang. Und da habe ich auch zwischenzeitlich gedacht, ich nibbel ab, weil das wirklich, ja, der ganze Kiefer war entzündet und meine Mandel war verglast. Ich habe Penicillin in Hochdosis genommen und Cortison. Und dann habe ich aber meine Partnerin kennengelernt, meine jetzige Frau, die mich da ein bisschen gerettet hat mit dem ganzen Veganismus-Thema. Da bin ich Veganer geworden vor knapp 3 Jahren und dann war das alles wie weggeblasen. Also nur die Musik bringt es natürlich auch nicht. So, ist kein Allheilmittel, aber schon auch viel.
Krass. Ich weiß gar nicht jetzt, wo ich mit der Frage ansetzen sollte, weil ich habe irgendwie innerhalb dieses Monologs irgendwie gerade 5 Fragen an dich gehabt. Ich habe, das Ding ist, ich habe so unfassbaren Respekt vor dir, weil ich dann wieder so auf Repeat stelle oder auf Rewind stelle und denke halt so, wie war das damals, als wir das Konzert veranstaltet haben und was für einen Respekt hatte ich vor dir damals vor 20 Jahren und was für ein Typ da gewesen bist mit langen Haaren und langen Zopf und ich hatte ultra Schiss vor dir gehabt. Als Typ halt auch. Und nee, ohne Scheiß, ich hab wirklich Angst vor dem.
Okay.
Ich hab zu Tim damals gesagt, dem Booker so, du sorry, ich kann jetzt nicht hingehen, ich habe Angst vor dem Rantanplan-Sänger. Und hab dich ja halt auch letzte Woche bei der 100. Vor 2 Wochen bei der 100. Sendung nochmal kennengelernt und hab gedacht, Alter, was für ein offener, positiver, zurückhaltender, vorsichtiger Mensch du bist. Also so super genügsam und war so unfucking fassbar überrascht.
Aber war er nicht so in der Garage Buxtehude?
Wahrscheinlich doch auch, aber der war halt einfach groß, lang und hatte schwarze Haare und Zopf.
Ich hatte auch dunklere Zeiten durchaus, wo ich glaube, ich war auch mal sehr überheblich eine Zeit lang, was dann einer gewissen Vitamin-K-Substanz geschuldet war, der ich aufgesessen war. Auch so eine Phasen habe ich erlebt, ne? Also aber offen war ich eigentlich trotzdem schon immer, also oder aufgeschlossen und auch zurückhaltend.
Gehe ich nochmal ganz zurück. Also du hast damals mit Reimer die Band gegründet, aber warum verorte ich Hamburg? Warum verorte ich Rantanplan als Hamburger Band? Weil du meinst, du kommst aus Berlin?
Nein, ich bin gebürtiger Hamburger.
Du bist gebürtiger Hamburger, ja. Aber du bist für den Job nach Berlin gezogen?
Nein, ich hätte für den Job nach Berlin ziehen sollen.
Ah,
ich habe in Hamburg in diesem Möbelhaus gearbeitet und in Berlin wollten sie die größte Filiale eröffnen.
Jetzt verstehe
ich. Und da wurde mir in Aussicht gestellt, ich könnte ja der Chef von dem Ganzen sein. Tito,
ist alles cool. So als, Fun Fact. Deine liebste Band ist, mir wurde erzählt, dass deine Lieblingsband Danko Jones ist.
Ja.
Fun Fact, finde ich mega geil. Jemand, der 6 Jahre alt ist und jetzt schon sagt, meine Lieblingsband ist Danko Jones. In Titos Alter habe ich solche Sachen gehört, so Kinderkassetten, mit die süßesten Früchte kriegen nur die großen Tiere, nur weil die Tiere groß sind. Ja, nur weil die Tiere groß sind und viele Bäume hoch sind.
Ich habe Rob Zukowski gehört, keine Ahnung.
Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso. Doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie.
Keine Ahnung.
Echt nicht?
Nee. Auch solche Songs werden Tito nicht vorenthalten, aber er mag natürlich auch handfeste Musik, also... Danko Jones dreht da bei mir im Auto so laut auf, dass ich intervenieren muss und sage, komm, ein bisschen leiser bitte, weil ich Angst um seine Ohren habe.
Führst du die Kids an, so an Musik ran und sagst halt, ey, so hier, Tito, hier ist ein neues Album, hör mal rein. Oder ein altes Album, hier kommt Stone Roses da.
Das Danko Jones Album habe ich mir gekauft und dann, ich höre ja auch mal die Musik, die ich hören möchte. Ne? Das ist ja nicht so, dass ich im Kinderdiktat lebe. Das ist dann durchaus demokratisch, wie wir im Auto Musik hören. Da darf jeder mal entscheiden. Und insofern führe ich sie dann natürlich daran, wenn ich Sachen, die mich gerade interessieren, den Vorspiel und eventuell auch was hängen bleibt. Also Elektra hat zum Beispiel mit der Metallica Death Magnetic das Gehen gelernt. Dabei hat sie sich das erste Mal hingestellt und auch so moschenderweise, das war in Dänemark, hat sie sich so an so einem Fernsehschrank hochgezogen und dann so gewippt. Und ich sagte, boah, stark, jetzt. Und dann hat sie die ersten Schritte gemacht und Metallica lief.
Wo wir gerade beim Elektra, was hörst du jetzt gerade? Ja.
Jetzt gerade in dieser Minute?
Ja.
Ich höre ein französisches Lied.
Ach Quatsch.
Ein französisches Lied?
Ja.
Wie heißt das?
Ja, das kann ich nicht aussprechen.
Wie heißt denn die Künstlerin oder der Künstler?
Das kann ich auch nicht aussprechen.
Ist es eher Pop oder was ist es? Also vom musikalischen her?
Weiß ich auch nicht.
Und wie kommst du auf diesen Song?
Ah, guck an.
Du liebst Fußball über alles?
Ja.
Ist das auch ein Familiending, Fußball?
Ich war Fußballer, mein Vater war Fußballer. Also, aber das wäre jetzt übertrieben zu sagen, es ist ein Familiending. Keine Ahnung. Sie spielt auch in der Mannschaft mittlerweile. Und ja, fährt da gerade unheimlich drauf ab.
Aber jetzt keine Pauli-Fans, Ultra-Pauli-Fans oder...
Nee, sie steht eher auf Paris.
Ach so, Mbappé.
Aber worauf wolltest du gerade hinaus? Du hast gefragt, Hamburger Band.
Ja, ich im Prinzip.
Nee, ich frag nur.
Ich wollte einfach, ich finde es immer interessant, wie Bands sich halt gegründet haben, weil mir wurde halt damals immer nur von Markus Wiebusch erzählt. So. Und jetzt halt von der anderen Seite zu merken, ah, okay, so wurde das gemacht, so haben die sich gegründet, habe ich einfach gedacht so, hey, vielleicht erfahre ich mal, wie Rantaplan gegründet worden ist.
Ja, ja,
wirklich.
Darum habe ich ja gefragt, weil du da nicht weitergeredet hast, weil du
genau.
A auf B gekommen bist, darum.
Ja, du war ja auch schon so viel wieder, wo ich hätte andocken können, ja, dass das richtig. Total interessant ist. Ich finde Menschen ja immer unfassbar interessant.
Ja, wir waren ganz am Anfang ein Trio mit Rand am Plan. Mhm. Und dann habe ich Markus gefragt, ob er nicht unser erstes Demo produzieren könnte, weil er ja auch ein sehr findiger Musiker schon war und wir die Band Battle Live auch sehr bewundert haben.
Ich vergesse nicht, das war zu Battle Live-Zeiten damals, ne?
Ja,
ja,
genau. Das erste Battle Live-Album war draußen und Markus hat das produziert, das Demo, und hat daran, kurz danach hat er mich gefragt, ob wir nicht Bock hätten, dass er mitspielt. Und gleichzeitig war bei Battle Live dann Merchandiser und der Bassist ist ausgestiegen. Und ich habe ja vorher auch Bass in einer Hardcore-Band gespielt. Und da hat Markus mich gefragt, ob ich nicht parallel bei Battle Live am Bass einsteigen würde. Und dann haben wir so einen Kreuzeinstieg gemacht. Er bei Rand am Plan, ich bei Battle Live.
Und das war zur ersten Platte von Battle Live?
Ich bin nach der zweiten
Platte
eingestiegen. Zur zweiten Platte, kurz nach Veröffentlichung, war ich Merchandiser bei Battle Live.
Da freut er sich.
Ja, weil ich riesen Battle Live Fan bin. So, weil das ist, ne, das ist halt so. Battle Live war für mich halt so die. Also ich stand nie auf so alte Punk-Sachen wie Slime und sowas. Das fand ich alles irgendwie nicht geil. Das war mir, auch wenn das, wär mich jetzt Leute für töten, das war mir immer zu plump irgendwie, musikalisch gesehen. Keine Ahnung, fand ich irgendwie nie geil. Auch textlich fand ich das nie so gut. Und Battle Live haben, das war textlich halt kein Punk. Also klar, das war Punk, auf jeden Fall. Das war alles irgendwie Punk, aber es war textlich halt eine ganz andere Nummer als die Punk-Sachen, die es damals gab.
Mhm.
So, und darum fand ich Battle Live immer total gut. Ich fand es total großartig, wie Markus halt getextet hat. So, und wie er auch als Punk Sachen umschrieben hat, was er ja später bei Ketka ja auch dann wieder gemacht hat. So, also man sieht ja ganz viel, wie heißt dies? Hallo Endorphin war die letzte Battle Live-Platte, genau. Ne? Das ist eigentlich ein Ketka-Album.
Ja, ne, es ist so die, ne? Da sieht man die Entwicklung.
Komplett. Dann, also wenn du Hallo Endorphin hörst, weißt du ganz genau, alles klar, jetzt kommt Ketka. Musst du mal machen. Musst sowieso mehr Butterfly finden, davon ganz abgesehen. Aber die Hallo Endorphin, hör die mal an und dann weißt du ganz genau, warum Ketka gemacht worden ist, auf jeden Fall. Das ist textlich auch, und auch musikalisch schon sehr, sehr nah an Ketka ran.
Wie schaffen es, 27 Jahre bei sich zu bleiben und auch die, ne, wir haben ja auch darüber gesprochen, ich hätte in der Corona-Zeit wahrscheinlich ein depressives Album geschrieben. Wie schafft man es, sich trotzdem weiterzuentwickeln und nicht die alten Fans zu vergraulen und noch straight bei dem zu bleiben, was man eigentlich 27 Jahre schon gemacht hat?
Naja, erstmal muss ich sagen, diese 27 Jahre sind wie im Flug vergangen. Also es ist nicht so, 27 Jahre klingt nach einer langen Zeit, aber wenn man viel Spaß dabei hat, dann vergeht Zeit ja immer schnell. Und deswegen kommt es mir immer eher wie 15 Jahre vor oder sowas, jetzt vom jetzigen Standpunkt aus. Und ich wollte ja immer schon Ska und Punk verbinden und mit Reggae-Elementen und überhaupt alles offen lassen. Wir haben auch eine Country-Nummer mal gemacht oder was Hip-Hoppiges. So. Da setzen wir uns ja nicht wirklich eine Grenze. Weil wir ja auch Bläser haben, sind wir immer ganz schnell doch bei Ska-Themen. Solange da die Ideen da sind und man irgendwie, ich meine, es ist schon schwer, nach 10 Alben, die wir jetzt ja haben, sich immer wieder neu zu finden, um nicht einfach nur Musik zu kopieren, die man schon macht. Also mir ist immer wichtig, Songs zu schreiben, vor allem Texte, wo ich mich nicht x-mal wiederhole. Und es ist ganz schwierig, da Themen zu finden. So, aber auch das geht noch. Also wir haben mittlerweile 20 neue Nummern oder so. Das nächste Album wird Ahoy heißen. Das wird sehr maritim sein. Die Themen sind alle ein bisschen ans Meer oder an den Hafen geknüpft. Und da ist uns einfach viel eingefallen. Und wir sind aber auch schon songtechnisch dabei, an das übernächste Album zu denken. Und machen da wieder andere Sachen. Die sind ein bisschen mehr St. Pauli-mäßig, ein bisschen mehr Milieu und so eine Sachen. Gangster-Zeug. Und ja, da haben wir einfach Ideen. Wir haben auch die Idee, ein Horrorpunk-Album zu machen. Da hätte ich sogar extrem Lust drauf, aber das muss erstmal warten, weil wir müssen ja in der Chronologie bleiben, um uns nicht zu verheddern. Aber eine Horror-Ska-Punk-Scheibe, da brenne ich auch gerade für.
Oh ja, mach mal so ein Misfits-Ding, Mann.
Ja,
das
ja,
wäre
genau.
Mega geil.
So wie Gespenstergeschichten, ne? Diese deutschen Comics.
Ja, ja.
Und dann aber Ska-Punk.
Hast du die auch gelesen früher?
Ja, klar.
Ey, Riesenfan. Das waren so großartige Comics, wirklich.
Total. So irgendwelche Hexen in Eastmoor oder so. Und das auf Deutsch, das fehlt auch noch. Das gibt's noch nicht.
Absolut, voll
und,
geil.
Da habe ich auch direkt so 10 Songansätze gehabt. So mit richtig Hooklines. Gut. Was man da so, ne, heute gehen die Ghouls aus und so.
Heute gehen die Ghouls
aus. Mega gut.
Ja.
Mega gut.
Das,
mega gut.
Das wird auf jeden Fall auch eine spaßige Geschichte, aber das werden wir dieses Jahr nicht, wahrscheinlich nicht mehr angehen können.
Aber voll die gute Idee.
Heute gehen die Ghouls aus, das ist auch ein verdammt guter Titel für einen Podcast. Finde ich richtig gut, weil du den auch so doppeldeutig kriegen kannst. Hey Leute, wir haben keine Ghouls mehr. Die Ghouls sind uns ausgegangen. Wir oder? Ghouls. Wir brauchen einfach viel mehr Ghouls. Ist sowieso, ich habe irgendwie, also für mich als Musiker und als auch als Künstler, habe ich das Gefühl, jetzt sowieso gerade so ein Zeitpunkt erreicht ist, auch gesellschaftlich, wo du im Prinzip irgendwie machen kannst, was du willst. Weil es, also ich will nicht sagen, es ist doch egal, aber Musik ist nicht austauschbarer geworden. Aber dieses ganze Veröffentlichungssystem und die Möglichkeit über Streaming halt und wie sich halt auch die Branche halt anpasst, so also so, sozusagen fast alle 6 Wochen halt einen Song rauszubringen, wo du einfach denkst, so als ist doch eigentlich sowieso egal, was du halt machst. Hauptsache, du hast halt Bock da drauf. Und ich glaube, je mehr man als Künstler Bock auf eine Sache hat und nicht mehr irgendwas erfüllen will für einen nicht vorhandenen Mainstream, bleibt man halt bei sich und alles, was bei sich ist, fühlt sich halt auch, glaube ich, auch für den Zuhörer besser an. Also wenn man halt selber keinen Spaß mehr auf das, also wenn man keinen Spaß mehr hat an dem, was man eigentlich macht, dann hat der Zuhörer ja auch gar keinen Spaß mehr daran.
So. Ja, ich glaube auch, Musik muss unbedingt authentisch sein, sonst ist es halt irgendwie, sonst drehen sich die Leute um und gehen an Tresen. Also
gibt es?
Ich mag auch nur authentische Musik Also wenn ich denke, da sind Leute und dann die Hälfte der Band schämt sich eigentlich für das, was sie da gerade machen und der andere spinnt da irgendwie rum, so, das mag ich gar nicht sehen. Ich möchte eine Einheit sehen auf der Bühne, die, ja, die mit Brust raus so hier, das sind wir und das erreicht mich dann auch.
Gibt es ein Rantanplan-Album, wo du halt so nach 10 Alben so drauf zurückguckst und denkst halt so, ah, das schwarze Schaf, da möchte ich jetzt gerne nicht mehr so gerne so drüber reden.
Das letzte.
Wie ist das denn passiert?
Ich mag auch die Stay Rudel, Stay Rebel sehr gern. Aber da sind, ja, da gibt es halt viele Faktoren. Wir wollten mit dem Label weitermachen und deswegen haben wir gesagt, macht doch ihr, dann sagt ihr jetzt mal, welche Single und welche Reihenfolge und so, weil die rumgemault haben bei dem Album davor. Da hätten wir ja Fehler gemacht, die hätten ganz andere Empfehlungen gegeben für die Singles und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann macht ihr das jetzt alles und dann haben die das alles gemacht und danach wurden wir gedroppt. Und da dachte ich so, ja toll, irgendwie, dann hätte ich das ja auch so machen können, wie ich will. Und mit den anderen Singles, die mir vorschwebten und das Resultat wäre ja nicht schlechter gewesen, sondern mehr ja. Ich ja. Oder wir.
Dann hättest du wenigstens sagen können, okay, wenn die uns droppen, dann droppen die uns wegen mir, weil ich halt die Singles falsch ausgesucht habe. Oder genau. Die falsche Reihenfolge oder Gott, ne, Gott weiß was.
Genau, und ja. Das ist so ein bisschen unglücklich gelaufen. Da sind sehr gute Songs drauf, aber es sind auch ein paar sehr künstlich kurz entstandene Nummern drauf, die mich im Nachhinein nicht so erreichen.
Und wenn du jetzt auf diese 10 Alben zurückguckst, welches ist denn das Schmuckstück in deinem Regal?
Ah, das wandelt sich immer so ein bisschen. Also jetzt ist ja gerade vor kurzem eine Nachpressung vom Debütalbum rausgekommen. Das finde ich, das habe ich dann auch ein paar Mal gehört danach und dachte so, wow, wie aktuell das eigentlich noch ist, so von der ganzen Thematik, wie zeitlos die Texte eigentlich daherkommen. Das hat mich schon sehr gefreut. Und ich mag alle Alben eigentlich. Also so im letzten Jahr fand ich auch besonders die Unleashed, die hat eigentlich den geringsten Erfolg eingefahren. Aber die gefällt mir sehr gut, weil da sehr viele Songs drauf sind, die mir persönlich irgendwie viel bedeuten. Sind schon auch alle Schmuckstücke irgendwie. Die Licht und Schatten finde ich auch ganz toll. Das vorletzte Album, weil da haben ich und unser Trompeter Ulf auch den Tod unserer Elternteile. Meine Mama ist damals gestorben und sein Vater kurz darauf. Und das haben wir damit verarbeitet textlich. Und das ist uns gut gelungen, meiner Meinung nach. Da konnten wir uns ein bisschen was von der Seele singen. So. Dafür hat die auch einen hohen Stellenwert bei mir. Ich mag die auch sehr vom Sound. Und was unser damaliger Trompeter Joey da so gezaubert hat, teilweise so sophisticated Trompetenthemen, die sind auch total cool, jazzig. Die finde ich auch, das kann ich mir sehr gut anhören. So. Das Album mag ich auch sehr gern eigentlich.
Ich kann es sehr gut nachvollziehen, auch gerade mit solchen unangenehmen Themen wie Tod sich zu beschäftigen und gerade auch, wenn man in so einer Schreibephase ist, sich dem Ganzen anzunehmen und seinen Stuff halt zu verarbeiten, also seine Dämonen und das, was man halt irgendwie so miterlebt, wo man halt auch als Künstler so von außen bekommt, ja, normalerweise müsstest du ja, keine Ahnung, irgendwelche andere Hilfe suchen oder Leute von außen suchen, wo du mit darüber sprechen kannst und Menschen das irgendwie gar nicht nachvollziehen können, dass halt auch so etwas wie ein Song jemanden zu widmen oder mit Songs halt solche Themen mal halt zu verarbeiten, unfassbar befreiend sein können. Ja, Stimmung gedroppt.
Ja, danke,
ganz,
Hauke.
Ganz wichtiges Instrument, so eine Songs. Ne? Also jeder Song ist irgendwie ein Baustein des eigenen Lebens. Meistens ja rückwirkend, also dass man was verarbeitet oder ausdrückt, was einen in letzter Zeit so beschäftigt hat. Und dafür, also das ist, ich finde das ganz wichtig. So, das ist für mich psychisch ganz wichtig, Songs zu machen und meinen Ärger damit Ausdruck zu verleihen, auch über gewisse Begebenheiten, die ich sonst nicht loswerden würde, es sei denn, ich renne mit einem Pappschild bei Demos mit oder so, die dann irgendwie ein bisschen in die Richtung gehen, aber das Songschreiben bevorzuge ich da definitiv.
Wo wir gerade bei dem Thema sind, gutes Beispiel ist, hast du den neuen Casper-Song gehört?
Fabian.
Fabian?
Ja.
Hast du ihn gehört?
Ja, ich habe den gesehen. Der wurde ja bei Jan Böhmermann vor 2 Wochen das erste Mal released.
Genau. Wie findest du den?
Ich kann das gerade nicht, ich kann das nicht beurteilen. Mhm. Ich kann's, ich finde Casper, auch über einen anderen Künstler zu sprechen, finde ich halt schwierig, weil Casper ist generell ein schwieriges Thema für mich. Ich mag den halt total gerne, weil ich finde die XO ist ein unfassbar gutes Album gewesen damals. Und die Hinterland ist auch ein gutes Album, aber sie wirkt schon so produziert, sie wirkt schon so kalkuliert und dann war denn die Situation mit hier mit Lang lebe der Tod, wo halt Schmerz und Verarbeitung nicht mehr aus dem Bauch heraus für mich als Künstler, also auf ein Album gebracht wird, sondern so es wirkt so kalkuliert. Es muss noch nicht mal kalkuliert sein, aber es wirkt so kalkuliert. Und ich fand diesen neuen Song, ich konnte dazu nichts sagen, es wirkt denn trotzdem, es ist schwierig, es wirkt für mich halt kalkuliert und ich denke, ja, aber irgendwie auch nein.
Ich weiß, was du meinst, weil ich habe den Song jetzt, ich glaube, das erste Mal, ob dann erst auf Spotify gehört und der hat mich halt überhaupt nicht gekriegt. Also musikalisch wie textlich konnte ich damit nichts anfangen. Dann habe ich es bei Böhmermann gesehen. Immer noch, dass ich damit, also der Song berührt mich null. So, und ich finde die Reaktionen halt auf diesen Song so krass, dass die Leute halt sagen, boah, total krass und ja, das ist mir auch passiert. Und dann kann ich das nachvollziehen. Weißt du, wenn jemand das selber so passiert ist oder jemand einen Freund hat oder die Mutter oder die Vater, dass man dann darauf anders reagiert und das dann persönlicher nimmt, verstehe ich total. Aber mir gibt dieser Song zum Beispiel einfach überhaupt gar nichts. Ich finde ihn musikalisch, vor allem das Ende finde ich mega cool, wo er mit dem Gesang und so, das finde ich supi. Aber ich kann mit dem Song nichts anfangen. Das ist total krass. So, ich hätte nicht gedacht, dass Casper mich mal so überhaupt nicht mehr tangiert in dem, was er macht. Also einfach gar nicht. Weil ich habe gedacht, nach Lang lebe der Tod ballert er jetzt ein Album raus, was halt wieder Richtung XOXO und Hinterland geht. Weißt du? Am besten so eine Symbiose aus beiden Alben. Weißt du, wo man beides halt verbindet. Und das sehe ich bei diesen 4 Songs, die da bis jetzt raus sind, überhaupt nicht. Kein Stück. Das finde ich voll krass. Wollte ich nur mal.
Ja, du hast ja vollkommen recht. Da kann man halt eine gute Brücke drüber zu schlagen. Ja. Und zwar, es gibt dann halt dieses Interview, glaube ich, in der Rolling Stone oder in der Musik Express, wo dann auch drüber steht, ich möchte nie wieder so berühmt sein. Als diese XO-Hinterlandphase gewesen ist, war Casper ja halt auch ein absolutes Instagram-Opfer. Und er war halt in der Zeit halt so ein, weiß ich nicht, er war einfach ein famous Boy. So. Und da wäre meine Frage halt einfach, wolltest du ein famous Boy sein?
So famous wie Casper damals, glaube ich nicht. Also das ist bestimmt sehr stressig. Ja. Also natürlich will man Erfolg haben, ne? Wenn man Kunst macht, wenn man Musik macht. Davon lebt man ja auch, dass Leute kommen und sagen, finde ich geil und das feiere ich. So ein leerer Club ist schon was Deprimierendes. Und deswegen, also einen gewissen Erfolg wünscht sich ja jeder. Und dann ist halt die Frage, wie misst man den? Also für mich ist es, wir sind für mich mega erfolgreich. Wir haben im Übel und Gefährlich vor ein paar Monaten vor über 600 Leuten gespielt. Und das ist für mich schon sehr erfolgreich. So, dass wir haben davor das Konzert mit ZSK in der großen Freiheit gespielt und da waren 1500, 1600 Leute ungefähr. Und das ist auch eine coole Größe gewesen. Und ich liebe auch mal Festivals, wo 10.000 sind. Das ist auch toll. Aber ich habe auch schon erlebt, wenn man 3, 4 Festivals von solcher Größenordnung hintereinander spielt, dass man dann abstumpft. Dass man, und dann steht man in irgendeinem SO36 und denkt sich so, was ist denn das für ein kleiner Laden?
Warum sind die nur 200 Leute?
Irgendwie. Und deswegen, ich habe festgestellt, das Geilste ist eigentlich ein Riesenfestival spielen, eine geile Clubshow und dann so ein Absturz-Gig in Friedrichshafen, wo 60 Zahlende kommen. Das erdet einen. Und danach ist man dann wieder dankbar für 250 oder 300 Zahlende. Und wenn das nicht so ein fest getaktetes Ding ist, das ist eigentlich das Beste. So macht es am meisten Spaß. Also meine persönliche Festival-Lieblingsgröße sind eigentlich so eine komischen Familien-Hinterwald-Festivals, wo 600 Leute sind. Und das auch die Kapazität ist. Mhm. So, ne? Also 600 Leute auf einem riesen Flughafenfeld oder so wäre fatal. Da ist keine Stimmung. Aber wenn das so ein kleines Ding im Wald ist und alles so coole Leute, dann ist das genau das Richtige. Also da haben wir schon frenetische Konzerte gegeben in solchen Rahmen, wo man denkt so, wow, das geht ja gar nicht. Mehr kann man ja gar nicht Ewigkeit werden in einem Moment mit so vielen Leuten. So. Und ich habe mir auch schon immer gesagt, so das wahrscheinlich irgendwie so ein Kippding ist, das bei irgendwo bei 500 Leuten oder so ähnlich, das kippt. Dann sind da, wenn das größer wird, sind da auch Arschlöcher dabei. Und das habe ich für mich immer so subjektiv gesehen. Ich immer so, ja, diese 500er Grenze, das ist so magisch. Das kann, bis 500 Leute kann das passieren, dass nur 500 richtig geile Leute da sind. Und drüber, ja, sind dann auch Ausfallerscheinungen da, also Schlägereien oder...
Hattet ihr schon mal eine Schlägerei?
Ja, es gab natürlich schon öfter mal Schlägereien auf Konzerten. Also das kommt immer mal vor. So am Rande, ne, dass man das dann gar nicht mitkriegt. Der Veranstalter erzählt einem das dann, ja, da war ein Sonne an der Tür und dann gab es mal Remi Demi oder Polizei war da. Sowas kommt schon manchmal vor.
Aber da hat er recht. Ich meine, das ist ja auf dem, dem Lautfeuer-Festival, was ich da in Lingen mache, ist ja genau das Gleiche. Es ist umsonst und draußen. So, und wenn irgendwas umsonst und draußen ist, das ist halt so, ne, wenn der Kühlschrank auf ist, kommen die Ratten. So, und du hast bei so einem Umsonst und draußen Festival halt auch immer Vollidioten dabei. Immer. Das ist einfach Fakt. So. Und die gehen auf das Festival, um einfach sich hart zu besaufen und Stress zu schieben. Das ist so. Das hast du auf jedem Umsonst und draußen Festival. Selbst auf dem Stemweder Open Air damals, was ja auch in Lingen bei uns in der Nähe war, Stemweder Open Air eigentlich immer ein sehr integres Festival, immer links, immer gegen die guten Sachen. Aber du hast auch immer ein paar Vollidioten dabei gehabt. Immer. So, du hast immer so 5, 6 Dorfjugendspacken mit Onkel-Shirts gehabt, wo du dachtest, was macht ihr hier? So, ZSK stehen irgendwie auf der Bühne und ihr steht hier rum. Verstehe ich nicht. So, was soll der Scheiß? Und mit diesen Leuten hast du immer Stress gehabt. Immer, sofort. So, weil die fanden dich nicht geil, du fandst die nicht geil, du hast die erstmal dumm angesprochen, Alter, warum hast du hier ein Onkel-Shirt, dann bist du nicht ganz dicht in der Rübe, was ist bei dir falsch? Und die fanden halt auch irgendwie dein Fuck-Nazi-Shirt irgendwie nicht geil oder dein ZSK-T-Shirt so. Ne? Das ist halt leider so.
Ja, gibt's aber nur eine Party hier. Ja. Da mussten wir halt hingehen. wo sollen wir denn sonst hingehen? Ja,
bei einer gewissen Größe hast du halt Vollidiot. Ich meine, stell dir mal Rock am Ring vor. Ich meine, Feine Sahne Fisch will ja auf dem Rock am Ring vor 3 Jahren, weil das letzte Rock am Ring, was irgendwie noch offiziell gestartet ist, wo Feine Sahne gespielt haben.
Ich weiß nicht, wurde nicht das vor 3 Jahren abgesagt wegen Sturm?
Ja, oder vor 4 Jahren gewesen sein, wo Feine Sahne gespielt haben auf der Mainstage um, ich glaube, 16 Uhr, also relativ früh ja eigentlich noch. Und du konntest einfach nur gefühlt Millionen von Menschen sehen und alle hatten irgendwie Regenbogenflaggen, Flaggen, Fuck-Nazis-Dinger, Refugees-Welcome-Teile. Ich habe noch nie so ein krasses Publikum bei Rock am Ring gesehen, wie bei diesem Auftritt so. Und wie wichtig das war, dass Feine Sahne da waren und halt auch diesen ganzen Freiwild-Onkels-Spacken gezeigt haben, dass das halt nicht deren Festival ist. Das fand ich total großartig.
Das ist schön, wenn bei Rock am Ring sowas zu sehen
war. Total!
Bei Rock am Ring habe ich die Erinnerung an diese ewig großen Campingplätze, wo überall Deutschlandfahren
hängen. Ja, überall.
Wo ich dachte so, Gott, das ist ja schlimmer als auf dem altbackensten Campingplatz so an der Ostseeküste. Ja. Also so viel Deutschlandfahren, das war echt wieder jeden guten Geschmacks.
Ja, das finde ich auch. So darf ich, das war halt auch immer für mich so ein Ding, Rock am Ring, nee, weil ich halt das Publikum nicht geil fand. So, also ich will jetzt hier nicht jeden Rock am Ring-Gänger irgendwie, ne, sagen, dass er ein Vollidiot ist, ans Bein pissen. Aber ich war zweimal da und ich habe da halt Leute gesehen, mit denen möchte ich halt nicht auf ein Open Air sein. Also einfach nein, so, überhaupt nicht. Hast du bestimmt auch beim Hurricane und Southside, aber nicht so krass. So, also definitiv nicht so geballt und nicht so komisch.
Die Dorfjugend will saufen, die Dorfjugend geht zelten.
Ja.
Und abends gehen wir dann zu den Toten Hosen. So habe ich das Gefühl, was ist die letzten 20 Jahre gewesen.
Ja, weil die auch gefühlt immer Headliner waren, die Toten. Ja. Ich glaube, Campino hängt einfach immer, also die bauen die Bühne auf und Campino hängt sich halt, sobald der Turm steht, hängt Campino sich da schon rein. So und wartet darauf, dass Marie Lieberbeck früher dann gesagt hat, so, ja, uns ist der Headliner abgesprungen. Die Toten Hosen wollten nicht doch nochmal spielen. Und Campino hängt aber schon oben und sagt so, ja geil, ich bin schon da.
Lässt sich halt so abseilen.
Genau, der ist halt schon da.
Wie die heilige Jungfrau. Mit den offenen Armen. Kommt rein, meine Rock im Park Jünger, kommt rein. Aber der schafft, der sieht aber auch immer noch fit aus. Also ich hab vor 2 oder 3 Jahren habe ich Merch bei den Toten Hosen gemacht und habe ich gedacht, meine Güte, ich weiß nicht, wie alt Campino ist. Er muss irgendwo zwischen 50 und 70 sein.
Nee, ist der nicht Anfang 60 mittlerweile?
Anfang 60. Und der passt so hart in seine Skinny Jeans.
Der
und ist so fit und läuft über die Bühne und du denkst halt einfach, was haben sie denen denn gegeben, dass der noch so ballern kann?
Ja.
Also, das sage ich halt nichts über die Songs und so. Und man hört dann halt auch vor allen Dingen live, ne, aus welcher Phase kommen die guten Songs und was ist jetzt gerade halt produziert worden, was du jetzt einfach nicht, mich nicht abnehmen kannst. So. Aber was der noch an Kilometern reißt da auf der Bühne, ist der Wahnsinn. Das ist der Shit.
Der hält sich wahrscheinlich einfach fit.
Ich wollte gerade sagen, der hält sich wahrscheinlich einfach fit. Weil sonst kriegst du ja auch so eine Tour, die halt irgendwann wieder fahren werden, der Ober um hier hin. Ganz einfach. So, wie willst du 2,5 Stunden? Ich glaube, mittlerweile spielen sie nur noch 2,5 Stunden vielleicht. Früher waren es ja auch wie bei den Ärzten 3,5 Stunden irgendwie, ne? Wie willst du das sonst durchhalten? In dem Alter. So, ganz einfach.
In dem Alter?
Ja, da musst du halt fit sein. Aber der war ja auch bei uns im Stadtpark und hat ja auch sein Buch gelesen so. Und da durfte ich ihn ja kennenlernen, weil er ein Buch signieren sollte für meinen Papa. Und der war halt arschnett und sah fit aus wie Sau. Also es war schon fast traurig, dass ich nicht so fit bin wie er. Und er ist 20 Jahre älter als ich, gefühlt. So, das war schon ein bisschen hui.
Ja, aus sportmedizinischer Sicht ist ja so, dass ein 72-jähriger trainierter Mensch die gleiche Power hat wie ein 22-jähriger untrainierter.
Ja, so bitte. Herzlichen
das
Glückwunsch.
Das kann man einfach durch Sport erreichen, so eine Kurve.
Und das schaffst du?
Ich hoffe.
Mit deinen 72
Jahren. Zum Glück ist es ja noch nicht ganz so weit. Aber ja, ich mache auch jeden Tag Sport, ja, 6-mal die Woche, um auch für die Bühne fit zu bleiben. Mhm. So, das ist schon auch anstrengend, was wir da machen. Ich singe ja relativ schnell und wir spielen die Songs auch relativ schnell hintereinander. Wir spielen die Songs alle schneller als auf Platte. Das ist schon Sport. Und dafür muss man dann auch, und ich mag aber auch gern Rum Cola dabei trinken. Und da muss man dann schon auch was tun für, damit das geht. So.
Das kann ich dir. Läufst du oder machst du Yoga?
Nee, weder noch. Also ich mache Kampfsport und ich mache Fitnesstraining.
Nein, du machst Kampfsport?
Ja, so ein bisschen.
Wenn ich jetzt von dir auf die Fresse bekomme, in welchem Kampfstil?
Das wäre dann eher Boxen.
Ich würde dir einfach ins Gesicht boxen. Da wären wir wieder bei deiner Zähnefrage von unserer 100. Folge.
Nee, aber ich finde das total interessant. Was für einen Kampfsport machst du?
Ja, ich habe lange geboxt. Ah. Ich habe angefangen mit Thai-Boxen mal als Jugendlicher.
Ja.
Lange Jahre geboxt. Boxe auch immer noch, so für mich. Bin ja auch mittlerweile Trainer. Und
ach, du bist Boxtrainer?
Ja, ich gebe auch Boxstunden.
Krass.
Also ich bin nicht im Verein Trainer. So, ich mache das auf Personal Trainer Basis. Und genau, mein Sohn boxt auch bei mir.
Tito hat sich gerade gemeldet.
Ja, er ist sehr talentiert. Er hat einen guten Hammer.
Der hat einen guten Hammer.
Ich sehe das gerade von hier.
Ich habe ein Jahr lang mit Elektra zusammen Capoeira gemacht.
Cool.
Das war auch super. Leider hat das der Verein dann nicht mehr angeboten. Und jetzt bin ich gerade seit Vierteljahr beim Krav Maga dabei, was mich auch sehr interessiert.
Ist Krav Maga nicht eine Kampfsportart aus Israel?
Ja.
War das, man lenkt Energie, die man entgegengesetzt bekommt, um und verwandelt sie zu...
Ich glaube, das ist eher Judo.
Ach so.
Oder Jiu-Jitsu.
Was ist denn Krav Maga?
Krav Maga ist eine Mixtur aus allen effektiven Kampfkünsten, sag ich mal. Das effektivste von allem wird da genommen. Das hat Thai-Box-Elemente, es hat Ringer-Elemente. Also Krav Maga ist, glaube ich, einfach zum Siegen da. Also wie kann man jemand wirklich mit wenig Aufwand ernsthaft verletzen. Das ist für mich Krav Maga, also die Techniken. Da gibt's wirklich richtig linke Dinge.
Okay, also, liebe Faschisten, wenn ihr euch ein Konzert später aussuchen möchtet, wo ihr richtig auf die Fresse bekommt, dann geht doch zu dem nächsten Rantanplattenkonzert. Wenn du dir aussuchen könntest, mit welcher Band würdest du nochmal 2 Wochen jetzt auf Tour gehen als Support? Welche würdest du nehmen?
Ja, das wären die Specials oder Mighty Mighty Bosstones haben sich ja gerade aufgelöst. Rancid wäre auch geil.
Wenn du dir aussuchen könntest, welche Band gerade würde ich mit auf Tour nehmen als Support? Eine jüngere Band, welche würdest du dann wählen?
Agne Kid Joe, aber die würden uns ja die Show stehlen.
Guckst du noch, was da unten so passiert bei den jungen Leuten?
Ich versuche schon zu gucken, was so musikalisch rauskommt und ich bin da ja sehr interessiert auch. Ich bin auch ein bisschen schockiert, dass ich die Casper-Nummer noch gar nicht kenne, die neue. Aber ja, ich gucke schon, was so. Natürlich nicht mehr so wie früher, wo ich 3 Fanzines im Abo hatte und immer up to date war. Man hat ja so die Musik, auf die man steht und mit der man gut klarkommt. Und es kommt auch viel Neues raus, was mich gar nicht so richtig tangiert. Aber zum Beispiel Team Scheiße, die Platte, die hat mich auch nochmal umgehauen jetzt. Die finde ich auch sehr geil.
Team Scheiße kenne ich gar nicht.
Ist das Rachut?
Das ist nicht Rachut.
Ne, warte mal.
Hat der was Neues? Das muss ich mir auch
umhauen. Nee, ich glaube, der hat nichts Neues. Ich dachte nur, das wäre, ist das mit der Frau am Gesang oder am, ist das das, was ich, nee.
Nee, meiner Meinung nach singt da ein Typ. Das ist sehr von Ulrich Deutschpunk
bis
NDW.
Ja, ja, genau.
Irgendwie ist da alles mit drin.
Dann machen wir mal Folgendes. Also, meine zwei letzten Fragen wäre, was würde passieren, wenn Elektra sagen würde, Papa, ich habe jetzt eine Idee, ich werde jetzt Musikerin. Würdest du sagen?
Ja, die Idee ist sogar schon längst da. Wir waren auch schon im Proberaum. Sie hat auch schon Texte geschrieben und wir sind quasi dabei, die so ein bisschen zu vertonen.
Für ihre eigene Band?
Ja, für ihre Solo-Karriere.
Hast du deine Solo-Karriere mit einem Namen, so wie zum Beispiel Elektra? Oder hast du deine Band? Mit so einem Bandnamen? Weißt du, hast du noch keine Gedanken gemacht? Was würde passieren, wenn dein Sohn sagen würde, du Papa, ich will jetzt eine Boxkarriere?
Ich würde das unterstützen. Ich weiß nicht, ob die Mutter das auch tut. Aber ja, also natürlich muss man gucken, weil ich habe mit Box-Sparring auch aufgehört irgendwann vor Jahren, weil ich gemerkt habe, das ist wirklich nicht gut für den Kopf. Man hat Wortfindungsschwierigkeiten am nächsten Tag nach so einer harten Sparringsrunde, weil das macht einfach was kaputt im Kopf. Mhm. Und da muss man dann schon aufpassen. Ne? Also ich möchte nicht, dass mein Sohn wie Muhammad Ali endet. Mhm. So, aber eine schöne kleine Boxkarriere könnte ich mir da schon vorstellen. Darf halt nicht so... Er muss halt gewinnen und darf sich nicht so oft treffen.
Ganz einfach. Ist
voll easy.
Dann würde ich sagen, darf sich jetzt jeder noch was Schönes auf unsere Astrakulada Nachtasyl-Playlist wünschen, die ihr bei Spotify findet, so wie unseren Podcast, den ihr auch auf allen anderen Streaming-Formaten findet, wie bei Apple, wie bei Amazon, wie bei Podigy, whatever. Folgt uns einfach, gebt uns ein Like, da freuen wir uns drüber. Und Daniel hat schon das erste...
Dann wünsche ich mir auf jeden Fall von Get Jealous Lipstick und von The Cardigans Erase and Rewind. Ich bin gerade wieder sehr großer Cardigans-Hörer.
Was machen die heutzutage eigentlich?
Die sollen mal ein neues Album rausbringen. Einfach so, weil ich mag ihre Stimme einfach total gerne. Ja. Ich finde das großartig, was die gemacht haben.
White Lies haben ein neues Album rausgebracht, finde ich ganz fantastisch. Ich habe früher kein White Lies-Fan und komme jetzt erst da hinein, was eigentlich diese Magie um dieser Band halt was das halt ausmacht, und ich wünsche mir von der neuen Platte Am I Really Going to Die?
Schön.
Hast du einen?
Ja, ich wünsche mir dann für Tito von Danko Jones das Lied Party.
Sehr schön.
Okay, dann wünsche ich mir aber auch einen Danko Jones Song, und zwar hier Dance.
Oh ja.
Dance. Schön, ja. Wunderbar, geiler Song.
Da kannst du richtig schön mit dem Arsch wackeln tatsächlich. Da kannst du bangen.
Sind beide auf dem gleichen Album auch.
Ha! Ja. Wunderbar.
Tanzen.
Aber der ist von Justice. Nee, gar nicht wahr. Der ist von Dance.
Aber der Song heißt trotzdem Dance.
Ah ja, der heißt Dance.
Er ist genau richtig.
She likes to dance.
Du bist beim falschen Song. Wir beide sind beim richtigen Song.
Ach komm, hör
Dance,
auf.
Dance. I like the way you move your body. Dance. Den Song meinen wir beide.
Ja, ist ja gut.
So, Tito, wir verstehen uns.
Elektra, hast du auch noch einen Song für die Playlist?
Hast du irgendeinen Song, den du gerade richtig geil findest, außer dem französischen?
Hast du irgendeinen Song, den du gerade richtig geil findest, den Papa aber total schrecklich findet? Gut, dann wünsche ich mir für dich Britney Spears mit Hit Me Baby One More Time. Siehste.
Ja, dann wünsche ich mir aber auch noch einen.
Ja, hau raus. Mir
von der britischen Hip-Hop-Truppe Silver Bullet, Bring Forth the Guillotine.
Ja, bitte.
Das okay. Von 88.
Ey, dann bedanke ich mich ganz herzlich, Torben.
Vielen Dank, Torben.
Ich habe mich zu bedanken.
In die Astra-Stube gekommen bist.
Interview, angenehmer Podcast. Vielen Dank.
Angenehme Leute.
War alles schön.
Na, danke, dass ihr nicht so viel Radau gemacht habt da hinten. Du willst jetzt nicht die Fanta da in die...
Nee, er trinkt die Fanta.
Achso, das könnte man aber auch machen. Eine gute Kombination. Ich habe gestern zu jemandem gesagt, der sich halt Nachos gemacht hat mit Chili-Käsesoße, dass man das auch sehr gut mit Nachos, genau, mit Schokolade kombinieren kann. Ui. Das ist richtig pervers. So, wir hören uns nächste Woche.
Tun wir, das wird super. Habt euch wohl.
Ihr euch da draußen auch.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Essen. Die inoffiziellen Adula-Notizen.
Notiz 42. Sommer 2010. Wir stehen vor einer Bar. Michael lässt einen Spielzeug-Hubschrauber fliegen, den irgendjemand irgendwem zum Geburtstag geschenkt hatte. Eine Stunde zuvor befanden wir uns noch im Proberaum, um an den Songs fürs zweite Album zu werkeln. Es ist Sommer, meistens schlafen wir bei Tobi und Svenja, die neben einem alten Messepark im Süden der Stadt wohnen. 10 Minuten weiter gibt es einen großen See, dessen Strand ebenfalls zum Verweilen einlädt. Jan hat irgendwelche schmerzhaften Probleme mit seinem Oberkiefer, einem Wohngeldantrag oder dem Studium, weswegen ihm Micha unter die Arme greifen möchte. An sich läuft jedoch alles relativ optimal. Naja, Frank fällt während des Songwritings plötzlich ein Eckzahn aus. Und ich habe keine wirkliche Wohnung, aber gut drauf sind wir dennoch. Es ist ein richtig schöner September. Die Grundgerüste unserer neuen Songs fühlen sich perfekt an. Eigentlich müssen wir kaum diskutieren oder lange rumgrübeln. Das Album zu den Takten des Programms sprudelt wie von Geisterhand aus unseren Fingern, Füßen und Köpfen. Scheinbar meint es das Leben gut mit uns. Verpisst euch hier mit dem scheiß Hubschrauber, ihr Idioten, brüllt uns in der Südvorstadt ein Türsteher vor der eingangs erwähnten Bar an. Micha lenkt das ferngesteuerte Spielzeug daraufhin in Richtung Konnewitzer Kreuz. Die Songidee von vorhin war richtig fluffig, schwärme ich im Gehen. Jan zieht an seiner Kippe und antwortet, ich würde ja gern total viel Hall auf die Gitarre legen. Igitt, kommentiert Frank. Wir wissen in diesem Moment weder, dass der Song später Ungelenk und Einstudiert heißen, noch dass Jans Gitarre vor Hall tatsächlich nur so strotzen wird. Micha ist mit seinem Hubschrauber bereits kurz vorm Werk 2 angekommen, wo heute eine Disco-Veranstaltung stattfindet. Der Hubschrauber kommt ja nicht rein, schreien die Türsteher. Was haben die Affen denn alle für ein Problem mit dem Hubschrauber, regt sich Jan auf. Ey Brille, redest du mit mir? Will der eine Security-Typ sofort von ihm wissen. Nee, schon gut. Micha verstaut das gesellschaftsuntaugliche Flugobjekt in meinem Jutebeutel, den ich an der Garderobe abgeben muss, dann gehen wir rein. Drinnen sind alle verkleidet und tanzen wie auf Tischen, nur ohne Tische. Der DJ thront wie ein Diktator über dem feiernden Volk, visiert die Frauen mit seinem geladenen Zeigefinger an und prostet sich mit seinem leuchtenden Getränk für seine wertvolle Dienstleistung selbst zu. Der steckt sich da oben eine Zichte an, fällt Micha neidisch auf, während wir zu irgendeinem Mist tanzen. Ich will auch rauchen. Da die Professionalität Michas und meiner Kippenschnorcherei mittlerweile jegliche Grenzen sprengt, fragen wir die anderen nicht mehr nur nach einer Kippe, sondern nach allen Kippen. Hast du mal alle Kippen? Fragt Micha mithin. Frank schmunzelt zwar leicht um den Finger gewickelt, lehnt aber ab. Jan hat zum Glück die Spendierhosen an und gibt Micha alle Kippen. Ich bekomme auch welche ab. Kaum sind die Fluppen angezündet, kreischt jemand, hey, da rauchen welche auf der Tanzfläche. Alle pöbeln und tanzen voll. Sicherheitsmänner kommen angerannt. Mach die Kippe aus, wird Jan von dem Security-Heini angeranzt, mit dem er beim Einlass schon fast aneinander geraten war. Mach die Kippe an, äfft Micha den Befehl des Gruppenführers leicht abgewandelt und besoffen nach. Jan muss lachen. Zack, werden uns die Glimmstängel aus den Pfoten geschlagen. Austreten, ihr Loser, lautet die nächste Ansage. Der DJ raucht doch auch, meckere ich. Das ist was anderes, der arbeitet ja hier, erklärt ein Muskelriese, der nun mit aller Kraft die Kippe für mich ausstampft. Das nennen Sie Arbeit, versucht es Jan diplomatisch und erntet einen menschenverachtenden Blick. Micha wünscht sich kurz danach beim DJ einen Song von Refused, wird aber angewiesen, ein ordentliches Lied, das alle kennen, auf irgendeinen Zettel zu kritzeln. Er nimmt den Stift und trägt irgendein unerfreuliches Kompliment in die Tabelle ein, bevor wir uns versehentlich die nächste Zigarette anzünden. Kaum habe ich den ersten Zug genascht, werde ich auch schon durch die Luft gewirbelt und von der Clubpolizei nach draußen getragen. Ich brauche noch meinen Jutebeutel, lalle ich. Die Dame von der Garderobe überreicht ihn mir so theatralisch vorsichtig, als würde es sich um eine glitschige Tüte voller Biomüll handeln. Doch wenige Minuten später befinde ich mich, wie durch ein Wunder, wieder auf der Tanzfläche und lasse den Hubschrauber steigen. Diesmal dreht man mir den Arm um. Michas Spielzeug geht zu Bruch. Man kann echt nirgendwo mit euch hingehen, tadelt uns Frank während des Heimwegs. Svenja und Tobi öffnen freudestrahlend die Tür. Wir kennen die beiden, seit sie in einem Konnewitzer Schuppen ein Tourkonzert für uns veranstaltet hatten. Frank, der damals eigentlich noch in Berlin wohnte, durfte spontan bei ihnen einziehen, wird sein Zimmer aber demnächst zeitweise an mich abgeben. Tobi sitzt an seinem PC und erklärt uns sofort seine neuesten Recording-Tools. Er studiert irgendwas mit Tontechnik, wird später zusammen mit Svenja ein Label namens Lala Schallplatten gründen und Bands wie Käfer K, Krawel, Pan oder Isolute veröffentlichen. Svenja erzählt mir stolz, dass sie heute mit dem Kiffen aufgehört hat. War leichter als ich dachte, freut sie sich. Eine halbe Stunde später rennt sie jedoch panisch und unter Tränen in den Keller, kehrt mit der riesigen Wasserpfeife zurück, holt das Gras aus dem Schrank und zieht so krass durch, dass wir im kompletten Wohnzimmer kurzzeitig unsere Hand nicht mehr vor Augen sehen. Der Rauch schmeckt so ekelhaft, dass ich mir vor Schrecken einen Joint bauen muss. Da mich die Waschmaschine in der Küche mystisch laut, aufheulend, in ihren Bann zieht, überrede ich Tobi, den Schleudergang mit einem Mikro einzufangen, damit wir sie auf unserem Album einbauen können. Viele Monate im Nachgang wird die Aufnahme dann tatsächlich im Song »Wein ist meine Jacke« zu hören sein. Am nächsten Morgen schreibe ich den Text zu »Ungelenk und einstudiert«, indem ich meine Antipathie gegenüber allen männlichen DJs dieser Welt humoristisch zum Ausdruck bringe. Micha und Frank denken sich währenddessen die Instrumentals für Kleinigkeiten im ersten Stock aus. Jan besucht ein Seminar an der Uni in Halle oder einen Zahnarzt. Ein anderer, neuer Song, den ich mir zu Herzen nehme, ist so verfrickelt, dass er mich an das Lied Mitnehmerrippe von unserem ersten Album erinnert. Ich sitze mit einer Gitarre neben Svenja, die gerade Popcorn isst, im Wintergarten hinter der Küche. Glätte die Frickelwogen des besagten Songs zugunsten meines Gesangs und schreibe den dazugehörigen Text innerhalb von 5 Minuten. Dann gehe ich rüber in den Proberaum und spiele Micha und Frank meinen Entwurf vor. Frank pustet mal wieder Rauch aus und lobt die Zeile »Ich will kotzen, darf nicht kotzen, ist süß«. Das besagte Stück wird später auf den Namen »Tanzen, kotzen« hören. Tobi und Svenja überreden uns anschließend, mit ihnen zum Strand zu gehen. Jan stößt ebenfalls hinzu und hat inzwischen zum Glück keine Zahnschmerzen mehr. Da ich heute einen Schnurrbart trage, nennen mich alle Diego Maradona, obwohl dieser eher selten einen Schnurrbart trug. Als ich im Winter noch blass und kränklich aussah, nannten sie mich Leiche. Tobi pumpt einen Schlauchboot auf, die Gruppe sticht lachend in See, wo späteren Berichten zufolge Tobis Sack unabwendbar, aber dennoch erfrischend, aus der Hose baumelt. Nur Maradona bleibt einsam an Land und genießt die vergessenen Kippen der anderen in der Sonne, liest Molière, Dürrenmatt und Virginia Woolf, hört Entertainment. Irgendein Kind ruft in der Ferne lauthals nach einer Freundin namens Mara, woraufhin die Leute auf Tobis Schlauchboot ergänzend Donna in Richtung Strand kreischen. Ha, ha, flüstere ich trocken, bin heimlich aber etwas gerührt. Viele Monate später haben Micha und ich gerade beinahe die allerletzten nachträglichen Gesangsaufnahmen in Detmold abgeschlossen. Schnatti, die mit unserem Produzenten Max in einer WG lebt und deren beste Freundin Gabriela den Refrain von Ungelenk und Einstudiert zusammen mit mir einsingt, überlässt mir ihr Zimmer. Kommt nur hin und wieder zu Besuch und zeigt mir unter anderem, wie man Kontrabass spielt. Da mein Konto mal wieder keinerlei schwarze Zahlen aufweist und ich mir folglich kein Essen kaufen kann, bin ich leider gezwungen, ihr Fach im Kühlschrank zu leeren, wofür mich im Anschluss die ganze Stadt hasst. Irgendwann in der Zukunft wird Schnatti mit einer Big Band oder einem Orchester in meinem Viertel auftreten und mich nach einem Treffen fragen, welches ich allerdings ablehne, weil ich mich immer noch so sehr für mein parasitäres Verhalten schäme. Kurz darauf gewinnt sie als Bassistin der Band Elijah den Eurovision Song Contest, woraufhin mich ihr Siegeslächeln auf den Titelblättern aller Zeitungen und Online-Nachrichten schmerzlich an meine Schandtat erinnern wird. Am letzten Abend in Detmold sitzen Micha und ich mit Tim und Max, welche bisher all unsere Plattenaufnahmen in Schnattis Zimmer rauchen, saufen, reden, bis die Sonne langsam wieder aufgeht. Tim, der eigentlich immer sehr kontrolliert und dominant wirkt, vertraut uns plötzlich an, dass seine Schulbücher früher seitens anderer MitschülerInnen manchmal von einer Brücke geworfen wurden. Ihr seid die Band, die ich niemals hatte, in der ich mir immer gewünscht hätte, selbst zu spielen, legt er mit strenger Stimme nach. Wir garantieren ihm daraufhin völlig versoffen und mit feuchten Augen unsere Freundschaft und dass er und auch Max ein Teil unserer Band sind. Wenige Wochen später fährt uns unser langjähriger Kumpel Sille nochmal nach Detmold zu Tim und Max. Wir treffen uns im Tonstudio, um den finalen Mix des fertigen Albums zu hören, sitzen wie in der Schallzentrale eines Raumschiffs hinterm Mischpult. Vor uns befinden sich nicht die unendlichen Weiten des Alls, sondern riesige Lautsprecher, aus denen unsere Songs ertönen. Dieser Moment ist gigantisch. Ich erinnere mich daran, wie uns der Türsteher im Sommer zuvor als Verlierer beschimpft hatte. Wahrscheinlich lag er damit richtig, doch hier und heute in diesem Studio fühlt es sich zumindest ein bisschen danach an, als hätten wir soeben irgendeine Weltmeisterschaft gewonnen. Im Gegensatz zum ersten Album kann diesmal sogar ich was mit deinen Texten anfangen, flüstert mir Jan liebevoll zu. Die sind aber teilweise ganz schön aggro geworden, ergänzt Max. Hä, die sind doch total witzig, widerspreche ich. Max guckt ungläubig. Beim letzten Song Weinen ist meine Jacke sehe ich aus dem Augenwinkel, dass Sille, dem wir übrigens unser Debütalbum gewidmet hatten, sich heimlich ein paar Tränen aus den Augen wischen muss. Anschließend rauchen wir draußen in der Frühlingssonne. Sille umarmt mich und meint, dass das Album ein Meisterwerk geworden ist, was die übrige Musikwelt jedoch niemals mitbekommen wird. Aber das ist okay. Wir empfinden wahres Glück. Die Luft und der Himmel schmecken super. Irgendwer fragt, wollen wir Tobi und Svenja das Album widmen? Antwort, supergeile Idee.